Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Große Teile Deutschlands könnten Standorte für Atommüllendlager werden, wenn es um die geologischen Voraussetzungen geht. Das geht aus der heute präsentierten Karte der Bundesgesellschaft für Endlagerung hervor. Große Teile Niedersachsens und Bayerns sind dabei. Letzteres sehr zum Unmut von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, den vor allem eines ärgert.
Umso seltsamer mutet es dann an, dass genau ein kleiner Fleck, nämlich das bisherige Endlager, das in der Diskussion war, nämlich Gorleben, völlig ausgenommen wird.
So sagte er es am Abend im Heute-Journal, wo er bemüht war, nicht so zu wirken, als würde er die Wissenschaft in Zweifel ziehen. Denn die Wissenschaftlichkeit des Auswahlprozesses betonten heute alle.
Wir glauben nur, dass wir gute Argumente haben, warum am Ende in einer Abwägung andere Gesteinsschichten in anderen Bereichen deutlich geologisch sicherer sind.
Das also die bayerische Sicht. Die wissenschaftlichen Ergebnisse, sie werden also schon heftig politisch gedeutet. Wir dröseln das gleich auf. Wir berichten über die anstehenden Corona-Diskussionen zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidentin sowie Ministerpräsidenten. Erste Eckwerte, die morgen besprochen werden, sind bereits bekannt geworden. Und uns beschäftigt der Krieg um Bergkarabach. Salzstock, Tonschicht oder Granit, das sind die drei Gesteinsformationen, in denen deutscher Atommüll irgendwann lagern soll, in einem Endlager. Der Standort, er muss allerdings noch gefunden werden, in einem möglichst transparenten Verfahren. Das ist das Ziel der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die nach strengen wissenschaftlichen Kriterien agieren soll. Heute wurde der erste Schritt der Standortfindung öffentlich gemacht. Darin ging es darum, auszuloten, wo es Gesteinsformationen gibt, die ein Endlager überhaupt möglich machen würden, gemäß klarer Kriterien, die dazu geführt haben, dass der einst favorisierte Endlagerstandort Gorleben nun aus dem Rennen ist. Ein Paukenschlag, der für allerlei politische Diskussionen sorgt. Theo Geers mit den Einzelheiten.
Der Salzstock in Gorleben kommt nicht mehr in Frage. Dafür ist halb Deutschland, genauer 54% der Fläche, nach geologischen Kriterien für ein Atomendlager geeignet. Das sind die beiden Kernaussagen des Berichts der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. 1977 war das niedersächsische Gorleben als Endlagerstandort benannt worden. 2 Milliarden Euro flossen in die Erkundung des Salzstocks. Nun, nach 43 Jahren Widerstand, Genugtuung bei Martin Donath von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Dieser Schritt war 4 Jahrzehnte überfällig. Der Salzstock Gorleben ist aus geologischen, aus wissenschaftlichen Gründen ausgeschlossen worden. Das ist, was wir immer gesagt haben.
Gegen Gorleben spricht unter anderem, dass das Deckgebirge über dem Salzstock nicht intakt ist. Ein Kontakt zwischen dem hochradioaktiven Atommüll und grundwasserführenden Schichten sei daher nicht auszuschließen, betonte am Vormittag BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz. Politischen Druck, Gorleben herauszunehmen, habe es nicht gegeben. Es sei nur um die Geologie gegangen.
Das Ziel, das heute verfolgt wird, ist es, den bestmöglichen Standort in der Bundesrepublik zu identifizieren. Und wir können nach Anwendung der wissenschaftsbasierten Kriterien sagen, dass Gorleben nicht dieser bestmögliche Standort ist.
Politischer Druck kommt dennoch vor allem aus Bayern. Denn dort kommen seit heute fast alle Landesteile nördlich der Donau mit ihren Granitformationen für ein Endlager in Frage. Ministerpräsident Markus Söder kritisierte die heutige Entscheidung scharf.
Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Es wäre sehr, sehr schade, wenn eine jahrzehntelange Arbeit der Erkundung dort ausfiele und Milliarden an Steuergeldern einfach verschwendet worden sind.
Eine Totalblockade gegen den Auswahlprozess werde es aber auch in Bayern nicht geben, versicherte Söder. Doch dass Bayern seine Granitformationen für ungeeignet hält, daran ließ er auch keinen Zweifel. Tatsächlich wurden heute nicht nur Granitformationen, die in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch in Teilen von Hessen, Thüringen und Sachsen vorkommen, markiert. Für ein Atommüllendlager geologisch geeignet sind auch Tonformationen und eben Salzstöcke. Sie befinden sich in einem breiten Streifen vom Münsterland bis Berlin sowie nördlich davon in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und sogar unter dem deutschen Teil der Nordsee, so BGE-Geschäftsführer Stefan Stutt.
Die bundesdeutsche Geologie ist von Nord bis Süd und von Ost bis West so günstig, dass wir mit Überzeugung sagen können, dass sich daraus der eine Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wird ermitteln lassen. Aber ist genauso deutlich, dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch lange, und ich sage es bewusst nochmal, noch lange kein Endlagerstandort ist. Das ist eine ebenso wichtige Botschaft.
Insgesamt hat die BGE 90 unterschiedlich große Gebiete in Deutschland identifiziert. 7-mal in Granit, 74 Salzstöcke und 9 Tonformationen. Sie alle sind mindestens 100 Meter mächtig und liegen mindestens 300 Meter unter der Erde. Das soll sicherstellen, dass die tödliche radioaktive Strahlung für Jahrtausende von der Biosphäre ferngehalten wird.
Ein Ort soll für die ganze Gesellschaft das Atommüllrisiko auf sich nehmen,
sagte dazu Jochen Stey von der Bürgerinitiative Ausgestrahlt und machte damit deutlich, was nach der groben Vorauswahl heute noch zu leisten ist. 2031 soll der eine Standort gefunden sein, ab 2050 soll eingelagert werden. Derzeit lagert der Atommüll oberirdisch, im Zwischenlager Gorleben und an den Standorten der Atomkraftwerke. Insgesamt 1.900 Castor-Behälter, deren Lebensdauer ebenso begrenzt ist wie die Genehmigungen für die Zwischenlager. Und weil das Problem gelöst werden muss, soll es dieses Mal anders laufen als bei der Gorleben-Entscheidung vor 40 Jahren, versichert Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Es gelten wissenschaftliche Kriterien, keine politischen.
Eine Frage der Wissenschaft also, so betont es Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Bericht von Theo Gers. Und dennoch, gerade daran sind heute viele Zweifel laut geworden. Insbesondere, dass Gorleben ausgeschieden ist zu diesem Zeitpunkt, das hat Fragen aufgeworfen, inwieweit das dann doch eine politische Entscheidung ist. Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Juliane Dickel sprechen können, Leiterin Atom- und Energiepolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, die an der wissenschaftlichen Grundlage dieser Entscheidung von heute keinen Zweifel hat.
Ich würde sagen, das ist ein Erfolg, aber es fußt auf einer ganz klar wissenschaftlichen Grundlage und es ist natürlich auch nur ein Standort von sehr vielen.
Aber hat also, nicht die Politik auch jahrelang gesagt, Gorleben sei eigentlich super und vor allem sicher?
Es kommt natürlich darauf an, welche Politik, aber letztlich Gorleben ist natürlich politisch entschieden worden. Also der Salzstock Gorleben, ich grenze das ab, ne, weil es gibt ja den Salzstock Gorleben und es gibt den Bereich, der noch drin ist aktuell, das ist Tongebiet. Der Salzstock Gorleben ist geologisch nicht geeignet. Es war eine politische Entscheidung, die dazu führte, dass dort ein Endlager gebaut werden sollte. Und natürlich, nachdem es diese Entscheidung gab und man sozusagen vermeintlich das Gefühl hatte, es gäbe eine Lösung für den Atommüll, hat man alles getan, um diese Entscheidung zu verteidigen. Und insofern gab es natürlich dann auch politisch die Aussage, dass Gorleben geeignet sei. Aber, und das trifft ja auch die verschiedenen anderen Atommülllagerversuche ebenso zu, gibt es halt ganz klar wissenschaftliche Kriterien, die zeigen, Gorleben ist nicht geeignet. Also insofern, ja, es gab politisch eine Favorisierung. Man muss dazu sagen, dass noch Dienstag, letzte Woche, der bayerische Umweltminister gesagt hat, Gorleben sei ja quasi schon schlüsselfertig. Also auch da schon wieder der politische Versuch von Einflussnahme in das Verfahren, was natürlich so nicht stimmt. Also ja. Gorleben ist nicht schlüsselfertig und es ist einfach auch nicht geeignet.
Wir sehen jetzt ja auch in der politischen Debatte über diesen ersten Teilschritt der Endlagersuche, dass immer wieder versucht wird, zu trennen zwischen den wissenschaftlichen Faktoren, die jetzt berücksichtigt werden, und eben ja den politischen Aspekten, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, die mit Blick auf Gorleben eine große Rolle gespielt haben. Was mich in der Bewertung dieser Diskussion zu der Frage bringt, kann man das denn am Ende tatsächlich voneinander trennen? Also Wissenschaft zur Basis zu machen für die Entscheidung, ja, aber am Ende wird es ja eine politische Entscheidung, wo auch immer das Endlager hinkommt.
Es wird natürlich allein deswegen eine politische Entscheidung, weil der Bundestag es zum Schluss entscheidet, das ist richtig. Da geht es natürlich dann aber auch darum, dass sozusagen das höchste gewählte Gremium diese Entscheidung trifft. Das Wichtige ist eben, dass es gibt ja verschiedene Standortprojekte in Deutschland. Also sei es das geplante Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Schacht Konrad, sei es der havarierte Salzstock Asse. Und diese Entscheidungen sind alle politisch getroffen. Deswegen auch diese wichtige Abgrenzung im Moment, dass man sagt, die eigentliche Basis, die wir jetzt haben, ist die wissenschaftliche. Also es geht sozusagen darum, Glaubwürdigkeit in das Verfahren zu bringen und zu zeigen, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Deswegen gibt es so diesen Fokus darauf. Und zum Schluss ist es natürlich so, die Idee ist, dass es verschiedene Standorte gibt, wahrscheinlich zum Schluss. Nicht viele, aber wahrscheinlich mehr als eins und dass dann natürlich gewisse Kriterien angelegt werden und sozusagen der Vergleich zwischen den Standorten.
Und trotzdem sehen wir jetzt ja unmittelbar nach der ersten Phase schon, wie mit diesen Ergebnissen Politik gemacht wird. Jetzt wird es noch weitere Phasen geben, wo dann andere Aspekte einbezogen werden und dann am Ende stehen diese Auswahlmomente, die Sie beschrieben haben. Wenn Sie sich jetzt den heutigen Tag angucken, wir haben die Ergebnisse auf dem Tisch und sofort macht die Politik etwas damit. Wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, diese einzelnen Schritte nicht so stark voneinander zu trennen, sondern dieses Verfahren in einem Ruck durchzuziehen und am Ende dann die Standorte zu präsentieren zur Auswahl für die Politik?
Naja, es geht ja nicht nur darum, dass die Politik Standorte zur Auswahl hat, sondern es geht auch darum, dass es einen glaubwürdigen Prozess gibt. Denn es bringt ja nichts, wenn man am Schluss einen, selbst wenn er wissenschaftlich sehr gut fundiert, einen Standort hat, aber die Bevölkerung ist sozusagen nicht mitgenommen und fühlt sich überrumpelt und kann überhaupt nicht, also hat keine Glaubwürdigkeit im Prozess gehabt, um nachvollziehen zu können, dass es zumindest wissenschaftlich der bestgeeignetste Standort ist. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit sehr früh einbezogen wird. Aus unserer Sicht ist es jetzt eigentlich schon ein bisschen spät. Also die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat jetzt 3 Jahre von Fachleuten hinter verschlossener Tür diesen Zwischenbericht Teilgebiete erarbeiten lassen. Und die Öffentlichkeit hat jetzt bis Juni nächsten Jahres, also weit weniger als ein Jahr, Zeit, diese vielen Standorte, die da gerade vorgelegt worden sind, zu prüfen. Und das Problem ist, wir brauchen Glaubwürdigkeit. Ohne Glaubwürdigkeit ist das Gelingen des Prozesses des Verfahrens sehr fragwürdig. Und deswegen muss aus unserer Sicht die Bevölkerung sehr früh mitgenommen werden.
Sie betonen jetzt, wie wichtig es ist, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess mitzunehmen. Nun habe ich aber das Gefühl, dass nach dem heutigen Tag viele Bürgerinnen und Bürger auch einigermaßen verwirrt sind, weil sich plötzlich herausstellt, dass quasi die Hälfte des bundesdeutschen Gebiets theoretisch dafür geeignet wäre, ein Endlager vorzulegen. Also wenn Sie sich die heutigen Ergebnisse angucken, hat das nicht auch das Potenzial, die Menschen zu verwirren?
Also ich muss dazu sagen, wir sind auch verwirrt, weil das ist eine so umfangreiche Gebietsausweisung, wo sich uns ein bisschen die Frage stellt, was eigentlich in den letzten 3 Jahren bei der BGE erarbeitet wurde. Denn letztlich sind das ja eigentlich die Informationen von den geologischen Landesdiensten. Aber insgesamt könnte ich das gut nachvollziehen, wenn Menschen verwirrt sind. Es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass so viele Gebiete betroffen sind, die persönliche Betroffenheit gar nicht so groß ist. Ich finde, nachdem es jetzt tatsächlich 3 Jahre gedauert hat, hätte der Bericht, würde ich sagen, auch nicht so umfangreich sein müssen. Also es wäre sinnvoll gewesen, da, wenn man schon so lange dran arbeitet, tatsächlich eine größere Eingrenzung vorzunehmen. Ich glaube, die wäre möglich gewesen.
Vor diesem Hintergrund, das eigentliche Ziel ist ja, in 10 Jahren einen Endlagerstandort festgelegt zu haben. Sehen Sie dieses Ziel in Gefahr?
Die Festsetzung, dass es 2031 ein Standort für ein tiefengeologisches Lager benannt sein soll, ist sehr ambitioniert und ist eine politische Festlegung. Also wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedenster Couleur fragt, dann ist das eigentlich eher unrealistisch. Man muss eher davon ausgehen, also 2031 soll der Standort benannt sein, 2050 soll dann quasi mit der Einlagerung begonnen werden, die 2070 abgeschlossen sein soll. Das heißt, theoretisch soll in 30 Jahren mit der Einlagerung begonnen werden. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es eher noch 100 Jahre dauert, bis mit der Einlagerung begonnen werden kann.
So die Einschätzung von Juliane Dick, Leiterin Atom- und Energiepolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Bis ein Endlager gefunden und gebaut ist, bleibt der Atommüll weiterhin zwischengelagert. Und welche Probleme sich daraus ergeben, das hat unsere Forschungsredaktion sich angesehen. Zu hören im Podcast von Wissenschaft im Brennpunkt, zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Mit welcher Strategie geht Deutschland in den Herbst und den Winter, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen? Darüber beraten morgen die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen per Videoschalte. Und schon im Vorfeld gibt es zahlreiche Ideen. Vorab ist jetzt eine Beschlussvorlage bekannt geworden, aus der die Deutsche Presseagentur zitiert. Demnach sollen private Feiern beschränkt werden. Maximal 25 Gäste sollen erlaubt sein. Im öffentlichen Raum sind 50 Personen angedacht. Das alles also ab morgen im Fokus. Neben weiteren Ideen aus den Bundesländern und dem Bundestag, denn auch dort geht die Diskussion weiter. Volker Findhammer berichtet.
Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag setzt bewusst den Kontrapunkt. Sie fordert einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Krise.
Es braucht den von uns beantragten Untersuchungsausschuss, da der Begriff Corona inzwischen für das schlimmste Regierungsversagen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht,
sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz. Die Bundesregierung habe die Pandemie erst runtergespielt, dann im März eine 180-Grad-Wende hingelegt mit erheblichen Eingriffen in die Freiheitsrechte. Und heute stehe man vor weitreichenden ökonomischen Folgen für die Wirtschaft und das ganze Land.
Immer deutlicher wird auch, wie sehr die Regierung Gefallen an Zwangsmaßnahmen gefunden hat. Mit Verweis auf Corona ist sehr vieles möglich, was in einem funktionierenden Rechtsstaat undenkbar sein sollte.
Die notwendige Zustimmung von mindestens einem Viertel der Abgeordneten wird der Vorstoß im Bundestag nicht bekommen. Aber es geht der Partei auch um die politische Botschaft an die eigene Gefolgschaft. Allein 3000 Follower haben diese Pressekonferenz auf dem YouTube-Kanal verfolgt und im Chatroom fleißig applaudiert. Derweil suchen die Bundes- und Landesregierungen nach den angemessenen Schritten, um der Infektionsentwicklung im Herbst und Winter zu begegnen. Klar ist aber bereits, dass ein zweiter bundesweiter Lockdown vermieden werden soll. Stattdessen sollen regional begrenzte Beschränkungen die angemessene Antwort auf eine entsprechende Infektionsentwicklung sein.
Aber die gute Nachricht ist, da wo beherzt eingegriffen und beherzt gehandelt wird, da kann es auch gelingen, die Infektionszahlen dann wieder unter die kritische Grenze zu drücken. Also wir sind alles andere als ohnmächtig, nur muss eben konsequent gehandelt werden,
sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Daran knüpft sich aber auch der Wunsch nach bundesweit harmonisierten Regelungen, die auf der morgigen Videoschalte zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten festgelegt werden sollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte heute in der Süddeutschen Zeitung eine bundesweite Corona-Ampel als verlässliches Regelwerk für die kommenden Monate. Die soll auf Gelb springen und erste Einschränkungen auslösen, wenn es in einem Landkreis mehr als 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tage gibt. Steigt die Zahl auf 50 Infizierte, soll es weitere Einschränkungen geben. In einigen Bundesländern, wie etwa in Berlin oder Sachsen-Anhalt, gibt es bereits Ampelsysteme, die neben den reinen Infektionszahlen weitere Faktoren erfassen.
Also wenn man so will, haben wir bereits eine Art Ampel, nur eine, die eben sehr differenziert das lokale Geschehen auch betrachtet,
sagt Oliver Ewald, Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn. So bleibt die Frage, gelingt es der Runde, sich morgen auf ein weitgehend einheitliches Reaktionsregime zu verständigen, an dessen Ende auch die jeweils gleichen Maßnahmen stehen, oder entscheiden das die Länder weiterhin in Eigenregie? Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte jedoch vor einer falschen Sicherheit, die von solch einer Ampellösung ausgehen könnte. Stattdessen seien Obergrenzen von 25 Menschen bei privaten Feiern angemessen, die immerhin für 80% der Neuinfektionen verantwortlich sind. Wie sehr die menschliche Nähe die Ausbreitung beschleunigen kann, wird erneut auf einem Kreuzfahrtschiff deutlich. Auf dem Mein Schiff 6 der TUI-Reederei in der griechischen Ägäis sind 12 Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Unter den 922 Passagieren und über 600 weiteren Crewmitgliedern gibt es derzeit aber keine weiteren Infektionen. Aber das Schiff muss nach einem ersten Stopp den Hafen von Piräus ansteuern, um weitere Entscheidungen der griechischen Gesundheitsbehörden abzuwarten.
Über die Corona-Entwicklung und die Corona-Diskussion berichtete Volker Findhammer. Unter anderem, weil er sich selbst freimütig als Faschist bezeichnet hatte, war AfD-Pressesprecher Christian Lüth von der Fraktion freigestellt worden. Heute nun wurde er fristlos entlassen, wegen menschenfeindlicher Äußerungen über Flüchtlinge. All das heute zu sehen in einer Fernsehdokumentation. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Im Kern geht es um diese Sätze aus einer Dokumentation des Senders Pro7.
Es geht erstmal um den Erhalt der Partei. Die AfD ist wichtig. Und das ist halt schizophren. Das haben wir mit Gauland lange besprochen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Und das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, deine. Aber wahrscheinlich erhält uns das. Wenn jetzt alles gut laufen würde, Merz macht die Grenzen dicht, wir finden einen Deal mit der Türkei und so, dann wäre die AfD wie in Hamburg bei 3%. Wollen wir nicht.
Schonungslos wird das Kalkül der AfD in der politischen Kommunikation offengelegt. Die Sätze fielen, so der Sender, in einem heimlich gefilmten Gespräch im Februar in einer Berliner Bar. Das Gespräch läuft zwischen der YouTuberin Lisa Licencia und einer Person, die Zeit Online als Christian Lüth identifiziert hat, dem damaligen Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion.
Vor allem klingt das so, als ob es in deinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen.
Ja, weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen oder wie du willst. Mir egal.
Die Sätze wurden nach einem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Darin fallen menschenverachtende Gewaltfantasien. Licencia, die eigentlich Lisa H. heißt, war als YouTuberin im Umfeld der rechtsextremen, identitären Bewegung sowie im Umfeld der AfD unterwegs, bevor sie sich nach eigenen Angaben von der Szene abwandte, was Experten jedoch bezweifeln. Nun sprach sie länger mit dem Sender Pro7. Christian Lüth war zum Zeitpunkt der Äußerungen noch Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion und galt dort als enger Vertrauter der Fraktionsspitze rund um Alice Weidel und Alexander Gauland. Im April wurde Lüth bereits beurlaubt, nachdem er sich selbst als Faschist bezeichnet hatte. Lüth tauchte später als Medienberater der Fraktion wieder auf. Nach Bekanntwerden der neuesten Äußerungen entschied der Fraktionsvorstand einstimmig, Lüth wird fristlos entlassen. Der jetzige Pressesprecher der AfD-Fraktion, Marco Schmidt, wies allerdings gegenüber der Bild-Zeitung darauf hin, dass man nicht sagen könne, was bei dem Treffen genau gesprochen wurde. Ein klares Dementi ist das nicht und die fristlose Kündigung Lüths spricht ihre eigene Sprache. Christian Lüth selbst hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert. Der Eklat rund um Lüth gilt laut Aussage von AfD-Abgeordneten auch als Problem der Fraktionsspitze rund um Gauland und Weidel. Die würden zu wenig Führung zeigen, hätten das Thema schleifen lassen oder hätten möglicherweise Angst vor Enthüllungen durch Lüth. Bereits im Juli gab es einen offenen Brief, der Chaos und Missstände in der Fraktion beklagte. Die Reaktionen anderer Parteien kamen prompt. Die SPD-Bundestagsfraktion schrieb: Wer Menschen vergasen will, gehört nicht in den Bundestag, sondern verboten. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser äußerte sich auf Twitter und mahnte: Niemand darf glauben, dass Lüth ein Einzelfall ist. Jeder AfD-Politiker betet jeden Tag, dass sich Gelegenheiten auftun, mit denen sie den Zusammenhalt der Gesellschaft und unsere Demokratie aushöhlen können. Die AfD ist eine Schande für unser Land, so Benjamin Strasser weiter. Die AfD selbst bemühte sich nach anfänglichem Zögern um maximale Distanz. Ein Parteisprecher teilte am Abend mit, Lüth sei seit August 2020 kein Mitglied der AfD mehr. Seine Äußerungen könnten der Partei nicht mehr zugerechnet werden. Vielleicht ist dies ein Hinweis nicht nur an Journalisten, sondern auch an den Verfassungsschutz, dessen Beobachtung der Gesamtpartei die AfD fürchtet. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Malte Kaufmann schrieb auf Twitter sogar, Lüth habe sich in die AfD eingeschlichen, man müsse noch viel besser aufpassen, wer da zu einem komme. Dabei war Christian Lüth AfD-Mitarbeiter der ersten Stunde.
Nadine Lindner berichtete, Dutzende Menschen sind seit gestern gestorben in Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Es ist der alte Konflikt um die Region Bergkarabach, der jetzt zum Krieg eskaliert ist. Morgen soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Eskalation beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung ist anberaumt. Die Angst, dass sich der Konflikt ausweiten könnte, ist auch wegen der internationalen Unterstützung groß. Tirko Gries berichtet.
Die Kämpfe sind heute fortgesetzt worden, jedoch fehlt es nach wie vor an überprüfbaren Informationen. Aserbaidschan auf der einen sowie Armenien und die nicht anerkannte Republik Bergkarabach auf der anderen Seite schreiben sich selbst militärische Erfolge und dem Gegner großen Schaden zu. Beide Seiten geben entsprechende Meldungen heraus, veröffentlichen Videos und halten Pressekonferenzen ab. Ein Beispiel aus Baku, wo der Sprecher des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums behauptete, in den Kämpfen wurde ein armenischer Oberstleutnant vernichtet. Wegen der großen Anzahl Verwundeter in der feindlichen Armee reichen die Betten und Blutreserven in den Militär- und Zivilkrankenhäusern nicht aus. Mehr als 550 Soldaten wurden verwundet oder starben. Unter den toten Körpern wurden auch Söldner armenischer Herkunft aus Syrien und Ländern des Nahen Ostens gefunden. Aserbaidschan wirft Armenien also vor, nicht nur mit regulären, sondern auch mit irregulären Milizen zu kämpfen. Dies, genauso wie die Behauptung großer Verluste, wies Armenien umgehend zurück. Erevan wiederum behauptet spiegelbildlich, auf Seiten Aserbaidschans kämpften Kräfte aus der Türkei. Der armenische Botschafter in Moskau, Vardan Taganyan, sagte in einem Interview mit dem russischen Radiosender Echo Moskwy, Entlang der türkisch-armenischen Grenze wird provoziert. Dort fliegen ständig F-16-Aufklärungsflugzeuge, wie wir im vergangenen Monat gesehen haben. Die Türkei leistet Hilfe beim Aufbau technischer Infrastruktur an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze. Sie entsendet Soldaten und Kämpfer. Abseits des Propagandagetöses können verschiedene Tatsachen festgehalten werden. Von armenischer Seite wurden gestern und heute Listen mit getöteten Soldaten veröffentlicht. Demnach starben fast 60 Männer. Von aserbaidschanischer Seite gibt es keine offiziellen Angaben. Es kursiert jedoch eine inoffizielle Liste mit mindestens 11 getöteten Soldaten. Entsprechend tauchen in sozialen Netzwerken Videos von Autokorsos auf, die Leichen zur Bestattung bringen sollen, unter dem Beifall von Passanten. In Aserbaidschan wurde heute den zweiten Tag in Folge das Internet stellenweise unterbrochen oder teils deutlich verlangsamt. Besonders der Zugang zu sozialen Netzwerken wurde erschwert. Baku ordnete heute außerdem die Mobilmachung an. In einigen Regionen herrscht bereits seit gestern eine nächtliche Ausgangssperre. Die Türkei stellte sich rhetorisch wie gestern deutlich an die Seite Aserbaidschans. Präsident Erdogan forderte Armenien auf, die besetzten Gebiete zügig zu verlassen. Russland steht, nach den Worten von Kreml-Sprecher Peskow, mit der Türkei in engem Kontakt. Es gebe Grund zu ernsthafter Beunruhigung. Moskau wolle vermitteln. Wir rufen alle Seiten, vor allem die Seiten des Konflikts, zu maximaler Zurückhaltung auf und dazu auf alle militärischen Handlungen zu verzichten. Alle Schritte, die eine künftige Verschärfung der Situation provozieren können, sollten unterlassen werden. Wenn die Notwendigkeit entstehe, werde Russland den direkten Kontakt mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev suchen. Soweit bekannt, hat es bislang ein direktes Gespräch nur zwischen Wladimir Putin und dem armenischen Ministerpräsidenten Paschinjan gegeben.
Über die Eskalation zwischen Armenien und Aserbaidschan berichtete Tirko Gries. Um 23.36 Uhr schauen wir im Deutschlandfunk auf Themen des Tages im Überblick. Die griechische Regierung bringt mehr als 700 Flüchtlinge von der Insel Lesbos aufs Festland. Thomas Baumann berichtet.
Genau 724 Flüchtlinge durften heute die Insel Lesbos verlassen. Sie sind derzeit mit einer Fähre auf dem Weg zum griechischen Festland. Nach Angaben der Regierung in Athen handelt es sich ausschließlich um Personen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen sind und die Asyl in Griechenland bekommen haben. Die Fähre soll unterwegs weitere Flüchtlinge von anderen Inseln aufnehmen und morgen früh einen Hafen auf dem Festland erreichen. Die griechische Regierung hofft, dass einige dieser Flüchtlinge von anderen EU-Ländern aufgenommen werden. Das griechische Internetportal Stornisi berichtet, in den kommenden Tagen sollen weitere Asylberechtigte die Inseln verlassen. Allein aus Lesbos werden insgesamt 2500 Flüchtlinge abreisen. Migrationsminister Mitarakis sagte in Athen, so solle das provisorische Zeltlager auf der Insel entlastet werden, das nach dem Brand des Lagers Moria vor knapp 3 Wochen für die mehr als 10.000 obdachlosen Migranten errichtet worden war. Bewohner dieses provisorischen Lagers beklagen in sozialen Netzwerken, dass die Zustände dort ähnlich katastrophal seien wie in Moria. So gäbe es nach wie vor kaum Duschen und zu wenige Toiletten. Essen werde nur einmal am Tag ausgegeben. Die Behörden verweisen darauf, dass das Lager noch im Bau sei und dass sich die Lage entspannen werde, weil dort künftig deutlich weniger Flüchtlinge untergebracht sein werden. Tatsächlich ist die Zahl neu ankommender Flüchtlinge auf griechischen Inseln drastisch gesunken. Nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums kamen im vergangenen halben Jahr etwas mehr als 1.000 Migranten auf griechischen Inseln an. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 30.000 gewesen.
Katalonien droht erneut politische Instabilität, denn Regionalpräsident Torra muss sein Amt vorerst abgeben. Einzelheiten von Marc Dugge.
Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra darf 18 Monate lang keine öffentlichen Ämter mehr ausüben. Das hat der oberste Gerichtshof Spaniens heute beschlossen. Er bestätigte damit das Urteil eines katalanischen Gerichts vom vergangenen Dezember, gegen das Torra Berufung eingelegt hatte. Torra war verurteilt worden, weil er sich einer Anordnung der Wahlkommission widersetzt hatte. Diese hatte ihn während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr vergeblich aufgefordert, ein Transparent von seinem Amtssitz zu entfernen. Das Plakat war mit einem Symbol der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung versehen und rief zur Solidarität mit inhaftierten Separatisten auf. Die Wahlkommission hatte auf die Neutralität des Gebäudes verwiesen. Mit dem Richterspruch muss Torra jetzt seinen Regierungspalast räumen und die Amtsgeschäfte seinem Stellvertreter arrangieren. Aragonés übergeben. Wahrscheinlich ist, dass dieser bald Neuwahlen ausrufen wird. Die Entscheidung des Gerichts war in Spanien erwartet worden. Sie dürfte den Konflikt zwischen Gegnern und Verfechtern einer Unabhängigkeit Kataloniens neu anheizen. Für den Abend haben katalanische Separatisten schon zu Protestkundgebungen aufgerufen.
Die Johns Hopkins Universität zählt aktuell weltweit über 33 Millionen nachgewiesene Corona-Infektionen. Die meisten gibt es nach wie vor in den USA. Ein weiterer Hotspot, Indien. Von dort berichtet Bernd Musch-Borowska.
Mehr als 6 Millionen Corona-Fälle gibt es jetzt in Indien. Wie das Gesundheitsministerium in Delhi mitteilte, wurden erneut über 82.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Vor rund 2 Wochen war die 5-Millionen-Marke geknackt worden. Bei mehr als 1 Million neuer Corona-Fälle innerhalb von 14 Tagen könnte Indien bald die USA als das Land mit den meisten Corona-Fällen weltweit ablösen. Dort gibt es im Moment rund 7,1 Millionen Infektionen. Trotz des dramatischen Anstiegs der Neuinfektionen bleibt die Regierung bei ihrem Entschluss, die Corona-Einschränkungen weiter zu lockern, vor allem im Interesse der Wirtschaft des Landes. Das Bruttoinlandsprodukt war zwischen April und Juni um fast 24% geschrumpft. Gesundheitsexperten befürchten, dass sich das Coronavirus während der in nächster Zeit anstehenden religiösen Feste noch stärker ausbreiten könnte. Ebenso bei der bevorstehenden Regionalwahl im indischen Bundesstaat Bihar, wo ab Ende Oktober in 3 Wahlgängen knapp 72 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen sind.
Die New York Times hat Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump ausgewertet. Demnach hat Trump in den Jahren 2016 und 2017 lediglich einen Steuerbetrag von jeweils $750 gezahlt. Das wirft viele Fragen auf. Sebastian Hesse berichtet.
Manchmal kann man auch mit nüchternen Zahlen ein Bild malen. In diesem Fall hat die New York Times Steuerunterlagen ausgewertet und zeichnet damit das Porträt eines Unternehmers, der mehr Verluste als Gewinne einfährt und so über einen langen Zeitraum fast keine Steuern bezahlt hat. Nach der Jahrtausendwende hat Trump offenbar ein Jahrzehnt lang gar nichts ans Finanzamt überwiesen und im Wahljahr 2016, ebenso wie im Folgejahr 2017, als er schon Präsident war, waren es gerade einmal $750 pro Jahr. Trumps Golfclubs haben laut New York Times nach 2000 Verluste von über $315 Millionen verbucht. Außerdem hat Trump wohl Schulden. In den nächsten 4 Jahren sind Kredite in Höhe von $300 Millionen fällig. Die Enthüllungen könnten Trump in der heißen Phase des Wahlkampfes schaden, denn sie korrigieren seine Selbstdarstellung als milliardenschwerer Erfolgsunternehmer, der mit untrüglichem Geschäftssinn den verschlafenen Washingtoner Politikbetrieb aufmischt. Trump selber hat die Enthüllungen als Fake News abgetan.
Sebastian Hesse berichtete aus den USA. Um 23.42 Uhr meldet sich nun Jan Plate mit dem Blick auf die deutsche Börse.
Die deutsche Börse überlegt derzeit, den DAX zu vergrößern. Mit 40 Unternehmen könnte die deutsche Wirtschaft breiter abgebildet und der DAX interessanter werden. Heute hatte der DAX mal 31 Mitglieder. Das lag allerdings am besonderen Börsengang von Siemens Energy. Das war ein sogenannter Spin-off, eine Abspaltung. Für je 2 Siemens-Aktien gab es 1 Siemens Energy ins Depot. Um den DAX korrekt zu berechnen, gab es heute aus technischen Gründen 31 Mitglieder. Und interessanterweise hat die Siemens Energy Aktie zwar verloren und lief schlechter als gedacht, aber insgesamt konnten Siemens-Chef Joe Kaeser und die Aktionäre zufrieden sein. Getrennt waren die Unternehmen mehr wert als noch zusammengeschweißt. So wissen Investoren nun genauer, was sie haben. Das bedeutet aber auch, Anleger, die den DAX nachbilden, müssen Siemens Energy verkaufen. Von daher dürfte die Siemens Energy Aktie zunächst noch stark schwanken, bis Anleger umgeschichtet und sich neu orientiert haben. Bei der Commerzbank gibt es nun Orientierung und es kam gut an, dass ein neuer Chef gefunden wurde. Manfred Knof, bisher bei der Deutschen Bank und als Sanierer bekannt, soll ab nächstem Jahr Commerzbank-Chef werden. Die Aktien haben sich um mehr als 5% verteuert. Der DAX hat einige der jüngsten Verluste aufgeholt und sich um mehr als 3% verbessert auf 12.871 Punkte.
Im Dezember soll die CDU einen neuen Parteichef bekommen. Die Wahl ist für den Parteitag in Stuttgart geplant. Dieser wird auf einen Tag verkürzt. Heute haben sich die drei Bewerber auf einen Fahrplan festgelegt, wie sie die Zeit davor gestalten wollen, in der sie sich präsentieren wollen. Es wird keine Veranstaltung mit Publikum geben, dafür zwei Live-Diskussionen im Netz. Katharina Hamberger berichtet.
Anfang November sollen die drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen das erste Mal gemeinsam im innerparteilichen Wahlkampf auf einer Bühne stehen und Fragen von Mitgliedern beantworten. Allerdings diesmal online. Ein Publikum vor Ort wird es nicht geben. Corona macht es nicht mehr möglich, wieder solche Regionalkonferenzen wie beim Rennen um den Parteivorsitz 2018 oder ähnliche Formate mit vollen Hallen und vielen Menschen zu veranstalten. Die Kandidaten sollen nun also in verschiedenen Online-Formaten die Möglichkeit bekommen, um die Gunst der Parteimitglieder zu werben. Verteilt über den ganzen November. Darauf haben sich die drei Kandidaten, Generalsekretär Paul Ziemiak, CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer geeinigt. Die Partei wolle einen fairen Wettbewerb. Sie sei sich sicher, dass das mit den drei Kandidaten und den besprochenen Formaten gut gelinge, meinte Letztere nach dem Treffen heute. Der Plan sieht nun Folgendes vor. In den ersten Novemberwochen eben das erste Aufeinandertreffen in der CDU-Parteizentrale. Parteimitglieder können vorab Fragen einreichen. Das Gespräch soll live auf diversen Kanälen übertragen werden, unter anderem auch im Fernsehen. Ende November, also kurz vor dem Parteitag, soll es noch einmal so eine anderthalbstündige Talkrunde mit den Kandidaten geben. Hinzu kommen Einzelgespräche mit Röttgen, Merz und Laschet, bei denen allerdings nur CDU-Mitglieder dabei sein und Fragen stellen können. Außerdem soll jeder Kandidat Mitte November eine E-Mail an alle Parteimitglieder schreiben. Zusätzlich führt jeder der Kandidaten noch seinen eigenen Wahlkampf. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralf Brinkhaus, warnte aber auch davor, diesen Kampf um den Parteivorsitz zu aggressiv zu führen. Man wolle Einigkeit, gerade in der Krise. Denn es gehe um Deutschland, nicht um Parteien oder einzelne Egos, sagte Brinkhaus Zeit Online. Und vor der heutigen Fraktionssitzung mahnte er zudem:
Es geht darum, die Balance zu halten zwischen einem demokratischen Wettbewerb auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Regeln, die nicht dazu führen, dass wir uns erst gegenseitig schlecht machen, um dann hinterher zu verkünden, dass derjenige, der gewonnen hat, dann auch wieder gut ist.
Brinkhaus Äußerungen dürften auch mit den Erfahrungen nach dem Parteitag 2018 zusammenhängen, bei dem Kramp-Karrenbauer mit knapper Mehrheit gewählt worden ist. Im Anschluss gab es viele Unzufriedene im Merz-Lager. Klar ist, keiner der Kandidaten hat den Sieg schon in der Tasche. Was sich bislang lediglich abzeichnet, ist, dass es wohl auf ein Duell Laschet gegen Merz rauslaufen könnte. Röttgen gilt als Außenseiterkandidat.
Katharina Hamberger berichtete, die EU hat noch immer keine Sanktionen gegen Belarus eingesetzt. Diese scheiterten am Veto Zyperns, das auch Sanktionen gegen die Türkei fordert wegen des Gasstreits. Und ohne Einstimmigkeit keine gemeinsamen EU-Sanktionen. Polen hat deshalb heute nationale Sanktionen ins Spiel gebracht, die die EU-Staaten einzeln erlassen könnten. Am Wochenende haben in Belarus wieder Zehntausende demonstriert. Heute wurde bekannt, dass Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch das Land verlassen hat. Florian Kellermann berichtet.
Die Ausreise von Svetlana Alexejewitsch kam für alle Beobachter überraschend. Sie selbst äußerte sich bisher nicht öffentlich zu ihrer Entscheidung. Eine Mitarbeiterin von Alexejewitsch versicherte dem Internetportal tut.by, dass die Reise keinen politischen Grund habe. Vielmehr wolle die Literatur-Nobelpreisträgerin an einer Buchmesse in Schweden teilnehmen. In Sizilien werde sie außerdem einen nicht näher genannten Preis entgegennehmen. So sieht ihr Leben normalerweise aus, wird die Mitarbeiterin zitiert. Eine andere Äußerung scheint dieser Darstellung jedoch zu widersprechen. Eine Rückkehr von Svetlana Alexejewitsch hänge auch davon ab, wie sich die Ereignisse in Belarus entwickeln, sagte sie. Andere Oppositionsmitglieder erklärten, Alexejewitsch sei aus gesundheitlichen Gründen ausgereist. Bisher hatte Alexejewitsch stets erklärt, trotz des Drucks von Seiten der Machthaber in Belarus bleiben zu wollen. Zuletzt sprach sie vor knapp 3 Wochen vor ihrer Wohnungstür in Minsk mit Journalisten. Nein, ich will nicht ausreißen. Die Staatsmacht kennt zwar Mittel und Wege, um uns zu so einem Schritt zu nötigen, aber mir scheint, Maria hat dieser Praxis ein Ende gesetzt. Gemeint war die Oppositionelle Maria Kolesnikova. Diese hatte ihren Reisepass zerrissen, als sie von Spezialkräften in die Ukraine gebracht werden sollte. Die 72-jährige Alexejewitsch ist Präsidiumsmitglied im sogenannten Koordinierungsrat der belarussischen Opposition. Deshalb läuft auch gegen sie ein Strafverfahren. Die Machthaber werfen dem Koordinierungsrat vor, zum Staatsstreich aufzurufen. Alexejewitsch hatte dies stets zurückgewiesen. Von einem Staatsstreich kann keine Rede sein. Die Staatsmacht sollte vielmehr einen Dialog mit der Gesellschaft beginnen. Wir waren immer für friedlichen Protest. Zu den Demonstrationen kommen Eltern mit ihren Kindern und die Staatsmacht fährt Militärtechnik auf. Alle anderen Präsidiumsmitglieder des Koordinierungsrats wurden bereits verhaftet oder haben das Land verlassen. Auch die Pressefreiheit wird weiter eingeschränkt. Ein Gericht in Minsk verurteilte heute den Chefredakteur der oppositionellen Zeitung Nascha Niva, Jegor Martinovich, wegen angeblicher Verleumdung zu einer Geldstrafe. Martinovich hatte erklärt, lediglich seiner Arbeit als Journalist nachgegangen zu sein. Der Chefredakteur war in der vergangenen Woche festgenommen worden und hatte 3 Tage im Gefängnis verbracht. Beamte des Innenministeriums durchsuchten außerdem seine Wohnung.
Florian Kellermann berichtete, die Zeit läuft. Am 31. Dezember endet die Übergangsfrist für den Brexit, der ja vollzogen ist, aber noch gelten zwischen der EU und Großbritannien die alten Regeln. Bis zum Jahresende müssen nun neue verhandelt werden. Und da hakt es gewaltig. Vor allem das britische Binnenmarktgesetz hat die Dinge zuletzt deutlich verkompliziert. Morgen beginnt die nächste Verhandlungsrunde und Peter Kapern schildert die Ausgangslage.
Auftakt zur 9. Verhandlungsrunde über ein Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Und es war kein guter Auftakt. Bevor sich ab morgen die Unterhändler wieder mit Fragen der Fischerei und der Wettbewerbsfairness befassen, traf sich heute der sogenannte Gemeinsame Ausschuss. Das ist jenes Gremium, das immer dann tagt, wenn es Streit gibt. Bei der Umsetzung des Austrittsabkommens, das vor einem knappen Jahr ausgehandelt worden war. Und dieser Streit eskaliert, seit die britische Regierung das sogenannte Binnenmarktgesetz auf den Weg gebracht hat. Klare Ansage deshalb heute von EU-Seite.
We maintain that the bill, if adopted in its current form, would constitute an extremely serious violation of the protocol as an essential part of the withdrawal agreement. And of international law.
Wir bleiben dabei, so EU-Vizekommissionspräsident Maroš Šefčovič, der höchste EU-Vertreter im gemeinsamen Ausschuss. Wir bleiben dabei, dass dieses Gesetz, wenn es denn in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, ein extrem ernster Verstoß gegen das Nordirland-Protokoll des Austrittsvertrags und gegen das internationale Recht wäre. Das war nun keine Neuigkeit für Šefčovičs Gegenüber am Verhandlungstisch, für Brexit-Minister Michael Gove. Und der wiederholte die bekannte Londoner Position. Das Gesetz bleibt, wie es ist. Punkt. Bis zum Monatsende hatte die EU London Zeit gegeben, die Gesetzesvorlage zu ändern oder zurückzuziehen. Wenn also die britische Regierung bei ihrer Linie bleibt, was macht dann die Europäische Union nach Ablauf des Ultimatums am kommenden Mittwoch? Sie wird sich jedenfalls nicht den schwarzen Peter für den Abbruch der Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen zustecken lassen, ließ Šefčovič durchblicken.
It would never be the EU which would cause the end of the negotiation on the future partnership between the EU and UK.
Die Europäische Union werde nicht derjenige sein, der die Verhandlungen beendet. Der Austrittsvertrag eröffne aber mehrere Möglichkeiten, mit dem Vertragsbruch durch eine der Parteien umzugehen. Und man werde nicht zögern, davon auch Gebrauch zu machen. In der Tat sieht der Austrittsvertrag mehrere Streitschlichtungsverfahren vor, zum Beispiel die Einberufung eines Schiedsgerichts oder die Einschaltung des in Großbritannien so verhassten Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Möglicherweise aber erledigt sich der Streit um das britische Binnenmarktgesetz, das einigen Bestimmungen des Austrittsvertrags über Nordirland zuwiderläuft, ja auf ganz andere Art und Weise. Experten in Brüssel halten es für möglich, dass der britische Premier Boris Johnson das Gesetzesvorhaben lediglich als Hebel bei den laufenden Gesprächen über einen Handelsvertrag benutzt. Und um die steht es einigen Beobachtern zufolge gar nicht so schlecht. Auch wenn es noch keine Lösung für die großen Konfliktfelder Fischerei und Wettbewerbsbedingungen gäbe, so seien doch mittlerweile Landezonen erkennbar, also Konturen eines Kompromisses. Bis Mitte Oktober müsste das Partnerschaftsabkommen stehen, hatte Johnson ultimativ gefordert. Das hält in Brüssel niemand für möglich. Aber Anfang November spätestens, so heißt es in Europas Hauptstadt, muss der Vertrag formuliert sein, damit er bis zum Jahresende noch ratifiziert werden kann. Die Atmosphäre unter den Unterhändlern, so heißt es jedenfalls auf beiden Seiten des Kanals, sei besser als noch vor einiger Zeit.
Morgen beginnt die neue Verhandlungsrunde zwischen EU und Großbritannien, Peter Kapern berichtete. Es wird 23.54 Uhr, Zeit für den Blick in die Presseschau. Die Zeitung von morgen, die Presseschau im Deutschlandfunk.
Beherrschendes Thema der Kommentare ist der Zwischenbericht zur Suche nach einem atomaren Endlager. Die Pforzheimer Zeitung schreibt dazu. Die Geologen haben sich in ihrem ersten Gutachten, soweit erkennbar, streng an wissenschaftliche Kriterien gehalten, was die Debatte etwas versachlicht. Selbst den Salzstock Gorleben haben sie nicht aussortiert, weil die Anwohner wirklich genug mitgemacht haben, sondern weil er nicht sicher ist. Die Landeszeitung aus Lüneburg erinnert an die Proteste von Atomkraftgegnern in Gorleben. Als vor 40 Jahren die Freie Republik Wendland ausgerufen wurde, war das ein Sinnbild für das Versagen des Staates in der Atompolitik. Bürger, denen nach Gutsherrenart das Atomklo der Republik aufgenötigt werden sollte, fühlten sich in diesem Staat nicht mehr heimisch und gründeten einen eigenen. 40 Jahre später beweist die Demokratie, dass sie ein lernendes System ist, weil sie bei der Atomendlagersuche den Reset-Knopf drückt. Die Freie Presse aus Chemnitz bewertet die Haltung der bayerischen Landesregierung. Bayern wollte außen vor bleiben. Im Koalitionsvertrag wurde schon mal festgelegt, dass der dort vorhandene Granit zu porös sei. Die Fachleute der Bundesgesellschaft für Endlagerung haben das wohl anders gesehen. Schon streut Ministerpräsident Markus Söder Zweifel am Verfahren und an den wissenschaftlichen Kriterien. Die Frankenpost aus Hof stellt fest: Bayern sitzt im besonderen Maße in der Atomklemme. Unter weiß-blauem Himmel nahm in den 1960er Jahren das erste deutsche Atomkraftwerk den Betrieb auf. Kein anderes Bundesland erzeugte mehr Atomstrom. Und dieses Land glaubt, dass es auf keinen Fall etwas mit seinem Atommüll zu tun haben soll? Und auch die Nürnberger Nachrichten kritisieren. Nach Bekanntgabe des ersten Zwischenberichts bei der Endlagersuche spielt die bayerische Staatsregierung nun eine Rolle, die zwischen einem tiefgläubigen St. Florians-Jünger und einem leidenden Atommüll-Märtyrer schwankt. Für die Aachener Zeitung ist die Haltung von Ministerpräsident Söder inakzeptabel. Söder sät grundlos Zweifel am wissenschaftlichen Verfahren und untergräbt die Akzeptanz für einen Prozess, auf den sich nach harten, langwierigen Kämpfen alle politischen Kräfte und Ebenen verständigt haben. Die Frankfurter Rundschau verlangt Transparenz bei den weiteren Schritten der Endlagersuche. In den nächsten Jahren wird der Kreis der möglichen Standorte nach und nach verkleinert, indem weitere Kriterien berücksichtigt werden, etwa die Bevölkerungsdichte. Dann wird die Debatte in den jeweiligen Regionen heiß laufen. Damit kein neues Gorleben entsteht, müssen Politiker und Endlagerfachleute alles tun, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Objektivität des Suchprozesses zu stärken. Und die Stuttgarter Zeitung empfiehlt der Politik, das Lager könnte auch als Chance wahrgenommen werden, da es Jobs schafft und ein Projekt der Zukunft ist. Das könnten verantwortungsbewusste Politiker herausstreichen. Noch erheben sie lieber Einwände oder ducken sich weg.
Die Presseschau, zusammengestellt von Andreas Diehl, vorgetragen von Anja Gawlik. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.